mit Thies.
Ronald Zehrfeld ist einer unserer wandelbarsten Schauspieler. Er war der Pfarrer in Weißensee. Er war Chef der Motorradgang in Four Blocks. Der erste große Kinofilm, das war Der rote Kakadu. Und zuletzt war er zu sehen in Rico, Oscar und die Tieferschatten oder auch in Sweethearts. Er wurde ausgezeichnet auch als bester Schauspieler für eine Nebenrolle in Der Staat gegen Fritz Bauer. Und jetzt im Kino zu sehen in einem deutschen Spionage-Thriller, Das Ende der Wahrheit. Servus nach München.
Hallo, servus aus München.
Ja, servus. Wie ist dein Bayerisch so?
Ja, mein, wir sind die Bayern und das passt schon ein bisschen.
Du bist ja gut. Ich meine, du als Berliner bist ja in Dialekten ganz gut, oder?
Naja, sagen wir so, ich hatte das große Glück, an einer wunderbaren Schule studieren zu können. Und da haben wir es den Dozenten und Professoren schwer gemacht, weil wir jede Woche uns einen anderen Dialekt vorgenommen haben und haben von Montag bis Freitag in diesem Dialekt gesprochen. Und wer das weiß, da gibt es auch ein paar Dialekte, die kann man nach einer Stunde nicht mehr hören. Aber wir haben es knallhart durchgezogen, die ganze Woche.
Wie war denn dein Schwäbisch?
Hanoi, ich koche mit denen nicht vergleiche. Jetzt, Hitler. Wie gesagt, und es gibt aber auch andere Dialekte, die will man dann nicht mehr hören.
Welche aber, denn?
Sagen wir mal Sächsisch, wir hätten dann so, da gibt es einige, die nicht so einfach sind. Badisch.
Aber gut, trotzdem. Denn es gibt, und das erstaunt mich auch ein bisschen, es gibt viele Schauspieler auch, die auch sagen, ich kann gar keine Dialekte. Und du würdest denken, oh, die haben alle so eine Musikalität und sich doch der Sprache auf so viele Arten und Weisen angenähert. Das müssten sie doch können. Aber viele sagen, ich kann es gar nicht.
Na, vielleicht ist eher die Angst davor, dass man von einem echten entlarvt wird. Richtig. Naja, du tust doch nur so, als wenn du bayerisch könntest oder als wenn du schwäbisch könntest, aber ich höre da eine andere Färbung durch. Mhm. Und wenn man da aber keine Angst vor hat und man stellt sich dem, dann kann man nur durch Übung besser werden.
Aber du bist ja mit Sprache ohnehin ganz groß, wie wir auch in dem Kinofilm jetzt erleben. Das Ende der Wahrheit, ein Spionage-Thriller über all die nach möglichen Verstrickungen eines Nachrichtendienstes. Du bist ein Analyst, Spezialist für Zentralasien, der Informationen sammelt, sie analysiert, viele Jahre vor Ort verbracht hat, die Sprachen auch spricht. Und da gibt's auch gleich vorne dieses Verhör, wo du dich als Dolmetscher einschleichst. Tust du, als seist du einfach nur der Dolmetscher, sammelst aber von dem Asylbewerber Informationen. Das ist Arabisch oder Farsi oder was sprichst du da?
Na, meine Figur, das Martin Behrens, der spricht Dari, Farsi und Pashto. Das sind so die geläufigen oder gängigen Sprachen in der Gegend um Afghanistan, Usbekistan. Genau, da gibt es ja verschiedene Volksstämme und Gruppengruppierungen, die alle eine unterschiedliche Sprache haben. Und meine Figur war deren Sprache mächtig und liebte es natürlich dann auch, sich in Zentralasien aufzuhalten.
Ja, klar.
Ja.
Aber was hören wir da in der ersten Szene, also in dieser Verhörszene?
Farsi.
Das ist Farsi. Ja. Wie schwer war das für dich? Denn das sind so einige Sätze. Das sind nicht nur so zwei, drei kleine, sondern du musst da schon richtig parlieren und es kommt sehr gut.
Ja, wir haben auch lange dran gearbeitet. Ich hatte das große Glück, dass wir im Zuge der Vorbereitung konnte ich einen Professor dem ein, zwei Stunden abluchsen und konnte mit dem so die Aussprache ein wenig üben. Und zum anderen hatte ich das große Glück, dass ich schon in Afghanistan war, in Mazar-e-Sharif, in dem Militärlager im ISAF-Camp im Zuge des Kinofilms Zwischenwelten von Feo Aladag. Und von daher war Dari und Pashto und Urdu noch geläufig, oder zumindest noch präsent. Aber da natürlich der Anspruch eines Schauspielers daran liegt, bestmöglich daran zu kommen, habe ich mit dem Professor gearbeitet und der sagte, nee, das ist schon ganz gut. So, das hört sich gut an und das verstehen wir alle. Dann hat er einen Studenten aus Afghanistan unten und die sagten, ja, alles verstanden, wunderbar.
Glatte 2, hat er gesagt, der Student.
Genau, so ungefähr.
dieses Farsi, was ist für uns Deutsche mit unserem Kehlkopf, was ist da die große Herausforderung?
Es ist die Aussprache und dass sich vieles gleich anhört, aber trotzdem manchmal eine ganz andere Bedeutung hat. Und deshalb musste ich von der Intonation immer und immer wieder es hören, für mich sprechen, um dann in den Bereich zu kommen, dass ich, okay, was will ich eigentlich sagen? Weil das muss ich zum einen denken und das dann in dieser fremden Sprache verpacken und das dann senden an meinen mir gegenüber sitzenden Asylbewerber. Und das war, glaube ich, die große Herausforderung.
Du hast gesagt, du warst auch schon damals für die Dreharbeiten in Mazar-e-Sharif. Wart ihr sogar eine ganze Zeit lang, glaube ich, ne?
Ja.
So 8 Wochen oder so.
Richtig
lange. Was war das da für eine Atmosphäre? Wie hast du dich gefühlt denn, sag ich mal so, vom Ambiente? Hast du dich komplett sicher gefühlt?
Na, sicher gefühlt, teils. Also eine Verunsicherung entstand immer nur aufgrund des Unwissens, der Unwissenheit. Und wenn man aber die Möglichkeit hatte, sich von der Lage ein Bild zu machen oder konnte etwas Zeit verbringen, eigene Eindrücke sammeln, dann hat jeder das mit sich selber ausmachen müssen. Natürlich war es gefährlich, natürlich haben wir auch Testament unterschreiben müssen, der BND oder der BMD, die haben dann uns auch vorbereitet diesbezüglich, im Lager ist es sicher und draußen und ja, dann muss dann jeder mit sich selber ausmachen. Aber wozu dient denn der Film? Wo geht's eben hin? Und da wir sehr politisch interessiert sind, war es unser Anliegen, es nicht irgendwo in Marokko zu drehen und zu tun, als wären wir in Afghanistan oder jetzt wie in unserem Film Usbekistan oder Sahiristan, sondern dass wir bestmöglich dieses Futter, diesen Geruch, diese Atmosphäre mitnehmen können für unsere Figuren. Und das war natürlich Gold wert.
Bevor wir über Martin Behrens sprechen, in dem Das Ende der Wahrheit. Was war in Afghanistan damals deine schönste Begegnung außerhalb des Camps?
Außerhalb des Begegnungs, Begegnung an der Uni oder Begegnung mit jungen Afghanen, das ist eine unwahrscheinlich junge Bevölkerung, die so aktiv über die sozialen Medien und Netzwerke schon aktiv sind, also Twitter, Facebook und eigentlich eine Perspektive wollen und die förmlich danach lechzen, irgendwie wieder eine Aussicht auf Frieden zu haben. Und jetzt muss man, wer es nicht weiß, sich so ein bisschen die Historie von Afghanistan anschauen. Also der Russe war ja da, der Engländer war ja da, die berühmte Durand Line. Geopolitisch, wo liegt dieses Land? Welche Länder grenzen an? Wer hat da welche Interessen? Und da gibt es eben dieses Sprichwort, der Afghane, der hat die Zeit und der Deutsche, der hat die Uhr. So, und die sitzen es einfach aus. Aber ein bisschen platt gesagt, ja, das eine halbe Jahr kriegt die Afghane $5 von den Amerikanern, das andere halbe Jahr von den Taliban, das nächste halbe Jahr von den Deutschen oder von den ISAF-Leuten. Die Armut herrscht da und die junge Generation, die möchte einfach Frieden oder eine Perspektive, eine Sicherheit. Und durch die permanenten Querelen und Kämpfe der unterschiedlichen Stämme untereinander ist dort die Sicherheitslage mal besser und mal schlechter. Und damit gehen die schon seit mittlerweile mehreren Generationen um. Und eigentlich wünscht man den jungen Leuten da nur, komm, eine Perspektive wieder. Und schön war es eben an der Uni, diese strahlenden Augen zu sehen, die gesagt haben, ey, hier kommen Leute von Deutschland und von Europa, die mal einen anderen Blick zeigen wollen mit dem Medium Film, was nach wie vor Magie ist, um zu zeigen, was hier dem Land abgeht, dass hier nicht alles schlecht ist, sie sind nicht alles Terroristen und warum sind wir hier und dass die auch was wollen, dass die auch wieder, weil es ein wunderschönes Land. In den 70ern war es eines der besten Backpacker-Länder, die es überhaupt gab. Da konnte man wunderschöne Natur, wunderschöne, ja, und da wollen sie natürlich gerne wieder hin. Und jeder Afghane will auch, dass sein Kind was zu essen hat, jeder Afghane möchte in Frieden leben und dann wäre die Frage eher so gerichtet gegen die großen Mächte der Welt, warum sind sie denn da und was wollen sie denn da?
Hast du dann kleine Rede gehalten, auch an der Uni, oder hast du mit im Hörsaal gesessen?
Nein, das Tolle war, wir haben da mitgesessen. Es gab ja da auch einen Tag, der ein bisschen gefährlicher war, oder weil da eben, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber auch interessant auf jeden Fall.
Interessant war da jeder Tag. Aber spannend war natürlich, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die Hälfte unseres Teams, was ich natürlich Feo Aladag, der Regisseur, hoch anrechne, dass das Team zur Hälfte afghanisch war.
Sag nur einen kurzen Satz, warum es an der Uni gefährlich war.
An der Uni, weil es da an dem Tag dummerweise wurde da Glaubensunterricht erteilt und wir hatten eine kleine Szene und dann gab es natürlich, war es ein bisschen dumm organisiert oder ein bisschen ungünstig organisiert, dann merkten die Studenten, die natürlich aufgrund des Glaubensunterrichts ganz anders politisiert waren. Ja. Hier wird irgendwas gedreht und dann gab es ihm keine Zeit mehr, sich Zeit zu nehmen. Was macht er hier eigentlich, dass es doch im Sinne des Landes ist? Und dann entstand ein kleiner Tumult und dann musste halt auch so eine Patrouille kommen. Dann gingen die mit Stöcken und Steinen auf das Team zu und dann gab es ein, zwei Momente, wo man nicht wusste, wo geht's hin. So, das war uns aber im Vornherein bewusst und ja, das ging dann aber alles gut aus.
Das Ende der Wahrheit, dort spielst du also diesen Analysten, der eine reale Vorlage hatte, ne, an dem du dich ein bisschen orientiert hast. So.
Ja, na klar.
Was hat den ausgezeichnet? Was wolltest du auf jeden Fall von dem auch mit reinbringen in deine Figur?
Na, einmal, dass das eine ist, dass das Menschliche wirklich von 1:1 und nicht über Gefahrenanalysen, die über Satellitenbilder erstellt werden, wirklich vor Ort sein zu können, dass meine Figur oder so ein Analyst wirklich vor Ort ist, das Land liebt, die Leute und die Mentalität kennt, um dann den Herrschaften in Berlin oder den jeweiligen Regierungen bestmögliche Informationen zu geben, wenn es darum geht, wie ist die Lage da unten. Weil so läuft es ja heute ab, das eben sogenannte Gefahrenanalyse. Da spiele ich jetzt auf die Szene mit Alexander Fehling an in dem Film. Ausschlaggebend ist dafür, dass eine Regierung die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler berät zu einer Entscheidung, wenn die halt ansteht. Und Da ist halt entscheidend, solche Spezialisten vor Ort zu haben, die dann 1:1 eine gute Lagebericht abgeben können. Und meine Figur konnte halt die ganzen Sprachen, was eine Grundvoraussetzung ist, und war somit in der Lage, ein echteres Bild abzugeben. Ja, was heutzutage ja nicht immer so der Fall ist im Zuge dieser Überfrachtung von Informationen. Genau.
Ja. Was war für dich die große Herausforderung jetzt für diese Rolle?
Die Zerrissenheit. Meine Figur des Martin Behrens, zu wissen, warum hat er diesen Beruf ergriffen, hat einen hohen Preis bezahlt, seine Ehe verloren, sein Kind sozusagen, weil er mit tausenden Überstunden oder mit langen Auslandsaufenthalten eigentlich nicht der ideale Familienvater darstellte oder war. Dass er diesen Preis bezahlt hat, mit vollem Bewusstsein. Seine Tochter fragt ihn mal in dem Film oder mich sozusagen, warum hast du das gemacht? Und er sagt so, das wusste ich mal. So, aber im Zuge dieser Globalisierung, schneller werdenden Welt und der Informationsfülle kam eben diese Zerrissenheit des Martin Behrens. Was machen wir eigentlich? Und man merkt dann halt auch die großen Games am Pokertisch zwischen den anderen Beteiligten in solchen Krisen in Amerika. Wir geben eben Drohendaten weiter und schalten dadurch vielleicht ungeschickt einen Oppositionsführer aus und kriegen dann erst später mit, dass das Ganze eine Geheimdienstoperation war eines ganz anderen politischen Kreises. Und man merkt dann, wow, wie schnell eben auch Fehlentscheidungen entstehen können. Und ja, deshalb ist es umso schöner, was mir wichtig war, meiner Figur eine Glaubhaftigkeit geben zu können, weil ich einfach auch glücklich bin und stolz bin, dass Deutschland eine Politik, also eine Außenpolitik vertritt der Diplomatie und dass wir gelernt haben aus unserer historischen Verantwortung und dass wir eben nicht diese aggressive Außenpolitik, wie manche andere Länder fahren, möchte jetzt keine Länder nennen wie die USA oder so, aber ja, und da bin ich stolz, dass eben doch und ziehe auch einen Hut, was auch damals Herr Steinmeier für Arbeit geleistet hat, Herr Maas heutzutage. Und ich bewundere sie eigentlich, weil es brennt mittlerweile an allen Ecken und Enden in dieser Welt und da immer wieder Zeit zu finden und die richtigen Leute und die richtigen Analysen zur Hand zu haben, um dann sich ein bestmögliches Bild zu machen. Und das war mir wichtig, dass eben nicht so ein Hau-drauf-Typ ist, sondern dass er sehr wohl weiß, was hängt zusammen.
Ja. Es war gar nicht so leicht, diesen Film zu finanzieren, diesen Spionage-Thriller. Es heißt, die Schauspieler waren bereit, auf einen erheblichen Teil ihrer Gage zu verzichten.
Ja.
Aber es ist dir nicht so schwer gefallen, in dem Fall. Weil
sagen wir mal so, solange meine Miete gedeckt ist, mein Brot irgendwie da liegt und meine Tochter was zum Anziehen hat, ist alles okay. Also ich habe die Motivation, ich stehe dann hinter dem Film. Also da habe ich den Beruf aus einem anderen Grund ergriffen, nicht wegen des Geldes.
Ich habe aber echt gestaunt, ihr hattet nur 27 Drehtage.
Ja, also da...
Oder? Das ist wahnsinnig wenig. Deswegen sagte auch der Regisseur von euch, den Schauspielern konnte ich echt nur wenige Takes geben manchmal. Das war für alle frustrierend. Wie frustrierend war es für dich?
Na, auch für mich. Also wenn ich als Schauspieler egoistischerweise sprechen darf, ich liebe meinen Beruf, ich liebe den Moment zwischen Bitte und Danke. Und wenn der erste Take schon sitzt, also sogenannter One-Take, hat man früher gesagt, ah, toller Schauspieler, nur ein Take. So, wenn man aber gerne spielt zwischen Bitte und Danke, dann bin ich manchmal geneigt, einen Take absichtlich zu versemmeln, weil ich gerne einfach drehe zwischen Bitte und Danke, dass noch ein zweiter und dritter Take gedreht werden muss. Ja. Dann nochmal Chapeau auch an Christian Stangerssinger und an Philipp, die dem Film einen Look vermittelt haben und eine Authentizität, die nach viel, viel mehr aussieht. Und wer ein bisschen Ahnung hat von unserem Haifischbecken, der weiß, dass es nicht so einfach aus dem Budget einen Film zu machen, der dann so aussieht.
Ja. Punkt. Also das Ende der Wahrheit orientiert sich auch so ein bisschen an den alten Jack Ryan-Film mit Harrison Ford oder Filmen wie Syriana oder sowas.
Ja, na, definitiv. So, also, Film, wer ein Cineast ist und solche Filme liebt, und genauso war es ja auch mit Philipp Leinemann. Ich hatte das große Glück, bei der Entstehung ein bisschen dabei zu sein. Natürlich gab es viele Filme, die Philipp inspiriert haben. Syriana unter anderem, die ganzen Klassiker. Was interessiert uns dann an der deutschen CIA-Geschichte oder BND-Geschichten und die Machenschaften? So kam das ja ins Rollen. Und vor vielen Jahren war ich mal in San Francisco zum Filmfest eingeladen. Und Philipp hatte ein Stipendium in der Villa Aurora gekriegt in L.A., und da war es uns möglich, dass ich ihn mit nach San Francisco genommen habe und dann durfte ich ein paar Tage bei ihm in der Villa Aurora bleiben. Und da haben wir gerade über dieses Drehbuch gesprochen und er hat es gerade entwickelt. Ich habe ihm jeden Morgen Kaffee gemacht und da entstanden natürlich viele Gespräche. Was interessiert uns an diesem Thema? Was vermissen wir in bereits vorhandenen Filmen in Deutschland und warum hat man sich, wenn man das Medium Film zur Verfügung hat, noch keiner dessen angenommen? Und da sind wir Deutschen natürlich ein bisschen schwieriger, ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen konservativer aufgrund unserer politischen Verantwortung. Und nicht jeder Regisseur hat gleich dieses Thema auf seinem auf seinem Tagesplan. Ja. Genau.
Welche Filme haben dich denn zur Schauspielerei gebracht damals?
Ha, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Am Anfang.
So, da fangen wir doch erstmal an mit Spur der Steine.
Den kenne ich gar nicht.
Spur der Steine.
Spur der Steine.
Mit Manfred Krug.
Ah,
das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Stonk. Leider okay. Auch ein anderer deutscher Film.
Ja. Aber
wenn ich um Lieblingsfilme gehe, dann müsste ich auch doch über den Teich gucken. Yeah. Und viele Vorbilder haben, angefangen von Robert De Niro, von den. Ja, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. So, natürlich Marlon Brando, völlig klar. Letzter Tango in Paris.
Was ist da? Na, manchmal hat man ja wirklich so diesen einen Film, der einen irgendwie reinzieht. Und man sagt, oh ja, das will ich auch.
Da gibt es zu viele. So, zu oft saß ich mit sabberndem Mund davor und habe Filme 2-3 Mal geschaut.
Ja.
Was übrigens heute gar nicht mehr passiert.
Nee.
Wenn man heute noch so, aus meiner Generation gibt es das noch, dass man fragt, Mensch, den Film habe ich ja 6 Mal geguckt, 8 Mal geguckt. Das passiert heute nicht.
Und warum nicht?
Gute Frage.
Weil es zu viel gibt vielleicht. Vielleicht einfach, weil es zu viel gibt.
Mit Sicherheit das auch. Und heute guckt man den Film vielleicht 1-2 Mal. Es gibt so viele gute Sachen, dass man dann einfach gar nicht mehr in der Lage ist, sowieso alles zu gucken, geschweige denn einen Film 2-3 Mal zu schauen.
Mhm.
Aber wenn ich manchmal so höre, Tom Tykwer, Dominik Graf, ja, den Film habe ich damals 15 Mal geschaut. Da sage ich so, nee, so was gibt es eben nicht mehr.
Also Gundermann habe ich immerhin schon 2 Mal geguckt jetzt.
Ey, Gundermann, Schärchen, Gratulation nochmal, großartig, traumhaft. Ja, das ist ein Film, der zum Beispiel zur Liste dazukommt, einer meiner Lieblingsfilme.
Oder?
Ja,
der ist wirklich, wirklich groß. Und du bist so ein Cineast, also ein Filmfreak. Und trotzdem warst du erstmal am Theater, und was auch normal ist. Und das hat trotzdem relativ lange gedauert, weil der Film dir irgendwie ein bisschen, du warst ein bisschen skeptisch, was das Filmemachen angeht, ne, für den Schauspieler.
Das ist richtig, ja.
Was waren so die negativen Beispiele, die du im Kopf hattest immer?
Na, der klassische Kleine Haie war, glaube ich, damals deutscher Film.
Mhm.
Da geht es auch um Schauspieler und dann auch um das Business-Medium-Film. Und man fragt immer, was machst du lieber, Theater oder Film?
Ja, ja, klar,
und ich konnte die Frage nie beantworten.
Nein, die ist ja auch langweilig eigentlich. Warum sollte man sich entscheiden müssen?
Richtig. Für mich war einfach ausschlaggebender Grund, war einfach nach der Schauspielschule, dass ich meine ersten tapsigen Schritte auf den Brettern dieser Welt machen wollte.
Mhm.
Und wollte gestandenen Kollegen ein bisschen über die Schulter schauen. Und habe grundsätzlich für mich eine Entscheidung getroffen. Ich warte mit dem Medium Film noch und möchte die ersten Jahre erstmal auf der Bühne verbringen. Dafür bin ich heutzutage sehr, sehr dankbar, dass ich damals schon diese weise Eingebung hatte und konnte mich dann ein paar Jahre später sagen, okay, jetzt habe ich Erfahrung gesammelt. Ich glaube langsam, dass ich wirklich ein Schauspieler bin und dass auch das, was ich mache, manchmal glaubhaft ist und dass Leute mich fragen, okay, wie sieht's denn aus mit dem Medium Film? Hast du da schon mal was gemacht? Und das musste ich immer verneinen und merkte dann, okay, jetzt mag die Zeit gekommen sein.
Okay.
Und dann hatte ich das große Glück, bei meinem ersten Zusammentreffen hatte ich Dominik Graf kennenlernen können.
Ja.
Und dann entstand da gleich eine Liebe. Und jetzt liest sich das so toll, meine Biografie. Aber es war wirklich so. Und so ergab sich das Schritt für Schritt.
Ja.
Und mein erster Kinofilm war dann Roter Kakadu. Und dann hatte ich Blut geleckt, weil Dominik Graf es verstanden hat, irgendwie mich an die Hand zu nehmen, der mich quasi auch mitentdeckt hat und der mir den Unterschied zwischen Theater und Film nahebringen konnte, zumindest in der Arbeit.
Ja.
Weil ich habe dann teilweise dann in einer Szene laut gespielt und er sagte, du musst nicht am Theater stützen für den zweiten Rang, sondern hier gibt es überall Mikrofone. Du kannst auch mit der
Ringenlautstärke
arbeiten.
Spielen.
Genau, mir fehlte gerade das Wort. Genau.
Ronny, jetzt fröger dich so.
Exactly.
Wir sind hier, wir sehen dich, wir hören dich auch.
Das war mit ausschlaggebend, dass es in mir keine Ängste verursacht hat.
Ach, guck mal.
Ja.
Wie bist du zum Theater dann überhaupt gekommen? Also wo hast du Blut geleckt dann?
Blut gelegt,
ja.
Mit so einem kleinen Schmunzler. Es fing an, ich hatte das große Glück, die 90, wilden 90er Jahre in Berlin mitzuerleben, während meiner Abiturzeit. Und da gab es auch so kleine Theatergruppen. So, und ob ich das mal als Beruf mache, das kam mir nie in den Sinn. Und habe da mal mitgemacht, weil es auch Spaß gemacht hat. Aber habe es dann immer belächelt oder verneint, wenn es hieß, Mensch, kommst du aus so einer Familie, willst du sowas mal machen? Lass mal. Da waren eben die 90er Jahre noch sehr intensiv und dann kam ich irgendwann zu dem Schluss, nachdem ich mein Abitur fast verhauen hätte, 96, dann mein Zivildienst, 97 auf der Insel gemacht habe, in der Jugend, war Insel der Jugend hieß die in Berlin, Treptow war ein toller Jugendclub und dann war ich 3 Monate in Indien und diese 3 Monate haben mir quasi eine Inventur ermöglicht und ich wusste, okay, warum, versuche ich das nicht mal, weil es erfüllt mich, es macht mir Spaß und ich habe mir quasi meine eigene Erlaubnis eingeholt, es doch einfach mal zu versuchen, so zu machen und habe dann sofort gefunden, was ich will und bin sehr glücklich.
Ja, und dann auf der Schauspielschule, da wurde ja nicht nur geschauspielert, da wurde auch nicht nur gefochten, da wurde auch getanzt.
Ah.
Wie lag dir denn das? Nee, sagen aber du bist so, ja nicht der Tänzer von der Figur her, so der natürliche geborene richtig. Tänzer.
Weil wir im Radio sind.
Also ich bin großer sehr, Hühne, ja.
Genau, sehr, sehr kräftig gebaut. Ja. Habe große, kräftige Oberschenkel, fast wie ein Gewichtheber oder wie ein Eisschnellläufer.
Ja.
Und in der ersten Unterrichtsstunde beim Bewegungsunterricht, beim Tanzunterricht, mussten alle solche Leggings tragen. Und wer meine Oberschenkel kennt oder meine Beine und mich in Leggings sich vorstellen möchte und ich betrat dann den Spiegelsaal oder den Tanzsaal, dann lag die ganze Klasse erstmal lang. Und dann hatten wir eine großartige Tanzlehrerin und die vermochte dann dem Vorstadtproletarier, wie sie es genannt hat, sie war noch von der alten Schule, ja. Ja, jetzt konnte man dem ja ein bisschen Tanzen beibringen und das war ganz spannend. Und so hat man mal Walzer gelernt und Foxtrot und die ganzen tollen Tänze und das war eine totale Bereicherung. Und ich möchte meinen, es macht mir Spaß.
Dabei kamst du immerhin, und das als letztes, du kamst immerhin vom Turnen und vom Judo. Also eigentlich warst du ja schon fitter.
Ja, ich konnte zumindest ein Bein von dem anderen setzen, aber alles natürlich sportiv gesehen. Wenn es jetzt plötzlich aber um Ausdruck geht, um Tanzen und Emotionen und um Liebe. Also sich im Walzer in einen Rausch zu tanzen, indem man sich so intensiv in die Augen schaut, drumherum sich aber alles dreht, dass wenn man sich nicht in die Augen schauen würde, würde man in einem kurz übel werden, man würde brechen. Mhm. Und dieser Trick, wenn man wirklich verliebt ist und schafft, die Partnerin zu führen und schaut ihr permanent in die Augen, dann kann man so wahnsinnig sich drehen und tanzen. Es wird einem nicht schlecht, sondern man tanzt sich in einem Rausch. Mhm. Und das mal erlebt zu haben, zu merken, wow, was Walzer sein kann. Oder Tango, klassischer argentinischer Tango. Ja. Also nicht jetzt unbedingt mit einer Rose im Mund da eine Show zu machen, sondern wirklich
Ronaldo.
Ronaldo. Das war ein großes Geschenk und da habe ich mehr als Blut geleckt. Ja.
Toll. Ronald Zerfeld, jetzt im Kino zu sehen in Das Ende der Wahrheit. Die Grüße nach München und bis bald.
Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
Talk mit Thies.